wenn mir das nötig erschien, habe ich mich angelegt, ja.
Also Sie haben sich gern mit, oder nicht gerne, aber Sie haben gesagt, wenn bestimmte Dinge in der bestimmten Richtung in diesem Land laufen, dann muss ich mich auch dagegen wehren oder meine Stimme erheben. Was sind das so für Dinge, die Sie, oder für Vorkommnisse, die Sie stören, die Sie zum Engagement zwingen?
Also mich stören vor allem Eingriffe in die Umwelt, die nicht nötig sind. Dann stört mich jede Aktivität zu einem Krieg. Und dann stört mich natürlich in ganz starkem Maß auch Rechtsradikalismus, Ausländerfeindlichkeit und auch Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Dritten Welt.
Es gibt ja jetzt so seit einigen Jahren einen Begriff, der heißt Political Correctness, und der wird ja mehr und mehr auch verwendet, gerade gegen Menschen, die auch so eine Haltung ausdrücken wie Sie, indem man immer sagt, ja, das sind so, oder es gibt auch den Begriff der Gutmenschen. Da wären Sie sicherlich auch rein einzuordnen aus der Sicht derer, die das eigentlich als Schimpfwort auch benutzen. Fühlen Sie sich da nicht irgendwie auch getroffen?
Also ich habe mein Problem mit dem Begriff Gutmenschen. Das sind oft Menschen, die abgehoben haben von der Realität und die also glauben, dass sie da in kurzer Zeit Unglaubliches erreichen könnten und die Welt ändern könnten, die Gesellschaft ändern könnten. Sicher, man darf nicht die Hoffnung aufgeben, dass man die Gesellschaft ändern kann, aber das geht unendlich langsam und man muss sich daran gewöhnen, dass der Mensch nichts aus der Geschichte zu lernen fähig ist. Er macht immer wieder die gleichen Fehler und diese himmelblaue Brille oder rosarote Brille, das ist nicht mein Stil. Also ich bin, wenn man das jetzt ausdrücken will, auf diese die Art der Grünen, da bin ich sehr viel mehr Realo als Fundi.
Wann haben Sie eigentlich angefangen zu schreiben? Wann haben Sie Ihr erstes Buch veröffentlicht?
Naja, der Beginn des Schreibens muss ja nicht unbedingt mit der ersten Veröffentlichung übereinstimmen. Ich habe schon als Kind geschrieben, schon als junges Mädchen geschrieben, aber ich brauchte 30 Jahre, bis ich den Mut zusammen hatte, ein Romanmanuskript an einen Verlag einzuschicken. Das tat ich 1958, da war ich also 30 Jahre alt und gleich das erste Buch wurde genommen. Und von da ab schrieb ich erstmal 10 Jahre lang nur Romane für Erwachsene und erst so um das Jahr 1970 fing ich auch an mit Kinder- und Jugendbüchern. Ich probierte es mal. Der Anstoß kam nicht mal von mir selber, sondern von einem Verlag, der da fragte, ob ich was in der Schublade hätte, auch für Kinder. Das hatte ich zufällig. Ich habe mal so als 20, 22-Jährige ein Märchen geschrieben. Das haben sie gleich genommen und das läuft jetzt noch.
Und seitdem haben Sie hauptsächlich dann Kinder- und Jugendbücher geschrieben, oder?
Ja, hauptsächlich, das kann man schon in gewisser Weise sagen. Also ich habe insgesamt 15, 16 Bücher, also Romane und Dokumentarberichte für Erwachsene geschrieben. Vielleicht ebenso viel Bücher, auch Bilderbücher für Vorschulkinder und Grundschulkinder. Und der Rest, das sind Jugendbücher, so ab 12. Insgesamt habe ich 71 Bücher geschrieben.
Und Sie haben mir das ja auch schon gesagt, Sie wollten nicht einfach irgendwelche oder typische Jugendbücher schreiben, wie es sie auch schon gibt. Renner bei Kindern, Jugendlichen waren ja zum Beispiel Hani und Nani bei Mädchen, Enid Blyton, fünf Freunde müsst ihr sein oder vier Freunde müsst ihr sein und solche Bücher. Mhm. Und da wollten sie sich ja nicht einfach einreihen und Vergleichbares schreiben.
Ja, Sie sagten eben typische Jugendbücher, da habe ich schon einen Vorbehalt. Also das gilt vielleicht für die 60er und 70er Jahre, ganz abgesehen von dem Anfang des Jahrhunderts. Aber heute sind Hani und Nani schon keine typischen Kinderbücher mehr. Man fordert heute viel mehr auch schon Kinder zu ernsten Lesethemen heraus. Und dieses leichte, diese leichte Musik auf dem Gebiet der Jugendliteratur, die ist zum großen Teil passé. Also eine solche Jugendliteratur, wo die größtmöglichste Katastrophe in so einem Buch vielleicht ein Splitter in der Pfote vom Walde ist, das ist vorbei.
Haben Sie im Moment auch wieder ein Buch in der Schublade? Oder wie ist das bei Ihnen auch so mit dem Rhythmus des Arbeitens?
Mein Rhythmus sieht so aus, seit ich pensioniert bin, dass ich von Anfang Mai bis Ende Juni und von Anfang September bis Ende November Lesungen mache. Da bin ich also immer von montags bis freitags oder samstags unterwegs und nur am Wochenende kurz daheim. Und immer nach 3 Wochen mache ich eine Woche Pause, um zu Hause die Arbeit dann aufzuarbeiten, die Korrespondenz zu erledigen und mich etwas zu erholen. Ja, und vom 1. Dezember bis 30. April, das ist meine Tabuzeit. Da lege ich keine Lesungen in diese Zeit, sondern da schreibe ich.
Mhm. Und das werden Sie jetzt auch wieder machen. Also ab 1. Dezember ja. werden Sie wieder am Schreibtisch
ja.
sitzen.
Ja.
Und wissen Sie schon, was Sie schreiben werden?
Ich spreche nicht über ungelegte Eier, aber ich kann etwas sagen über das Buch, das im Frühjahr rauskommt. Das ist schon unter Vertrag, also das ist abgeschlossen. Das ist für ältere Jugendliche und darin geht es um Vorgänge rund um das Attentat an Heydrich, dem Reichsstatthalter des Protektorats, also der Rest-Tschechoslowakei, im Jahr 1942.
Also es ist quasi eine Art Dokumentarschau-Roman, der sich auch tatsächlich mit diesem geglückten Attentat dann befasst? Oder geht es mehr dann um eine Geschichte, die parallel dazu passiert?
Es geht um eine Geschichte, um einen 16-jährigen Jungen, der Zeuge wird von Exekutionen an tschechischen Zivilpersonen. Aber vielleicht in dem Zusammenhang sollte ich noch darauf hinweisen, dass ich oft gefragt werde, vor allem in Schullesungen, warum schreiben Sie denn immer so düstere, so niederdrückende Bücher? Und wenn ich dann zurückfrage, ja, wie viele hast du denn von mir schon gelesen? Na, 2, die letzten Kinder von Schäfenborn und die Wolke. Und wenn ich dann sage, ja, ich habe inzwischen 70 Bücher geschrieben und darunter gibt es auch sehr heitere, wie zum Beispiel Entführung der Doña Agatha für Erwachsene oder die Seejungfrau in der Sardinenbüchse für Kinder und Jugendliche. Ja, da ist das Staunen groß. So kennt man mich nicht.
Mhm. Gut, man hat dann vielleicht auch in dem Fall gewisses liebgewordenes Bild von Ihnen, das muss ich da nicht erschüttern lassen.
Ja, das Image, das hat man nun mal weg, das geht ja anderen auch oft so und da kann man noch so sehr dagegen angehen, es bleibt eben an einem kleben und ich meine, ich habe ja auch grundsätzlich jetzt nichts dagegen, dass ich jetzt ein ein ernstes Image habe, aber das bedeutet ja nicht, dass ich nicht auch großen Spaß daran hätte, heitere Bücher zu schreiben.
Was glauben Sie, wofür wird Ihnen der Ministerpräsident Koch morgen das Bundesverdienstkreuz überreichen? Können Sie sich das vorstellen oder lassen Sie sich da überraschen?
Naja, es geht sicher um die Schreiberei, aber wie nun die Formulierung sein wird, da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Ja, da lasse ich mich überraschen und ich bin mal gespannt, was da dann zutage kommt. Ich versuche in meinen Büchern auch immer wieder deutlich zu machen, dass wir eine Tugend viel, viel mehr pflegen müssten in unserem Land. Das ist die Tugend der Zivilcourage. Wir brauchen auch in solchen Zeiten wie der jetzigen sehr viel mehr Zivilcourage. Es genügt nicht, wenn man zum Beispiel Leute reden hört, die sich für die Hitlerzeit begeistern oder die da sagen, also damals, da gab es keine Arbeitslosen und so weiter und es ging voran, es ging bergauf. Also dann zu schweigen, ist bereits ein Fehler. Man muss den Mund aufmachen und muss deutlich machen, dass man anderer Meinung ist. Sonst könnten diese Leute ja auch glauben, dass man stillschweigend einverstanden ist. Und das müsste deutlich werden. Und auch ganz abgesehen davon gibt es viele, viele Gelegenheiten in unserem gegenwärtigen Gesellschaftsleben, wo Zivilcourage dringend nötig wäre.
Weil das hatten wir jetzt eigentlich gar nicht, den Aspekt, dass Sie die Nazi-Zeit ja eben ganz bewusst mitgekriegt haben. Ja. Erzählen Sie das nochmal kurz.
Also, ich habe die NS-Zeit ja noch ganz bewusst miterlebt. Ich war 17, als der Krieg zu Ende war. Und ich war begeistert für dieses System, denn wir jungen Menschen sind ja über die Schule, über die Jugendorganisationen, über die Medien und in meinem Fall auch über die Eltern so erzogen worden. Wir haben geglaubt, was wir da gesungen haben. Führer, gib die Marschbefehle, die uns kein Zweifel bricht. Leuchtend steht vor unserer Seele Deutschland groß im Morgenlicht und solche Sachen. Und wir mussten dann nach dem Kriegsende bitter erkennen, dass dieses System unseren jugendlichen Idealismus benutzt und missbraucht hat. Und ich habe daraus, aus dieser Erkenntnis, wie so viele meiner Generation, eine völlig falsche Konsequenz gezogen, nämlich die: Nie wieder will ich was mit Politik zu tun haben. Und vielleicht stünde ich jetzt noch auf diesem Standpunkt, wenn ich nicht Südamerika begegnet wäre. Diese Begegnung hat wieder in meinem Leben neue Weichen gestellt, hat mir einen neuen Standpunkt verschafft. Und diese bittere Erkenntnis nach dem Kriegsende, die hinterlässt natürlich Narben. Und deswegen konnte ich viele Jahre nach dem Krieg über diese Themen nicht schreiben. Eine solche Erkenntnis, dass das, woran man geglaubt hat, Lug und Trug war, das ist fast so ähnlich wie eine betrogene Liebe, eine verratene Liebe. Und so etwas hinterlässt Narben.